Herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von Anime Hodo Casual. Wie wir es euch schon in unserer Weihnachtsfolge angedeutet haben, werden wir uns jetzt öfter auch mal einfach zu zweit hier hinsetzen oder vielleicht sogar alleine und über Themen sprechen, die uns gerade interessieren oder die uns bewegt haben. Also es muss nichts Aktuelles sein, es kann einfach irgendwas aus dem Anime-Manga-Kosmos sein, was gerade in unserem Kopf herumschwirrt. Und wir haben es ja schon angedeutet, deswegen ist es keine große Überraschung, dass wir heute gemeinsam über Ranking of Kings sprechen. Ranking of Kings hat gerade erst seine letzte Folge erhalten, lief vom 15. Oktober letzten Jahres bis 25. März in Japan, Amerika, Europa, unter anderem über Crunchyroll und auch in Deutschland Wakanim, im Simulcast und sogar auch im Simuldub. Und das ist ganz spannend, weil ich habe die Serie auf Japanisch gesehen und der liebe Justin, der natürlich heute auch dabei ist,
hey,
hat die Serie auf Deutsch gesehen. Hi Justin.
Ja, hey. Und ja, das fand ich eigentlich ganz witzig, weil du hast mir ja gestern eine Sprachnachricht geschickt und meintest, ey, ja, wenn wir Anime Hodo Casual machen, über Ranking of Kings reden. Und das wäre ja interessant, wenn du dir denn eine Folge der deutschen Ausgabe dir anschauen würdest. Und ich dachte mir so, hä, ich habe nonstop auf Deutsch geguckt.
Na, ja.
Ne, echt witzig.
Ich habe es jetzt dann gar nicht auf Deutsch geguckt, damit wir wirklich einfach unsere eigene Erfahrung gegeneinander clashen lassen können. Aber ich werde mir es nach deiner Empfehlung auf jeden Fall auch mal auf Deutsch anschauen.
Mhm.
Eine Info habe ich gerade noch vergessen, und zwar Ranking of Kings wurde von Wit Studio gemacht. Genau. Einfach um so einen kleinen Einblick in die Serie zu geben. Crunchyroll hat ja nach wie vor die Möglichkeit, dass man auch mit einem kostenlosen Account und Werbung schauen kann. Richtig?
Das weiß ich nicht, ich habe Premium.
Ja, okay. Ja, ich auch, aber ich glaube, man kann es nach wie vor kostenlos mit Werbung
schauen.
Auch.
Also jetzt das nicht sofort Simultab, also ich glaube, man muss eine Woche warten.
Ja.
Na, aber ich habe da echt keinen Überblick mehr, weil ich halt Premium einfach habe, arbeitsbedingt halt auch. Und kann halt alles sofort mir angucken. Aber hier, du meinst ja, um einen kleinen Einblick zu geben, denn erzähl doch einfach mal für die Leute, die jetzt Ranking of Kings nicht kennen, worum handelt es denn?
Ranking of Kings ist im Prinzip ein Fantasy-Werk, das visuell und inhaltlich auf den ersten Blick stark an Studio Ghibli erinnert. Ich würde auch sagen, ich laber jetzt einfach mal so ein bisschen los.
Klar.
Und du kannst einfach reingrätschen, schon auch bei der Introduction jetzt, wenn du sagst, da gehört irgendwo noch eine Info dazu. Wir verfolgen die Geschichte des kleinen Boji, der im Prinzip Sohn eines Riesen ist, aber im Körper eines kleinen Kindes sich noch befindet. Warum und weshalb wird man alles im Verlauf der Serie erfahren. Und Boji ist eigentlich der König oder der Nachfolger des Königs, wird aber bereits in der ersten Folge von seiner Stiefmutter und seinem Bruder hintergangen und muss sich nun sein Ansehen zurückerkämpfen. Und dabei wird er begleitet von einem kleinen Schattenwesen namens Kage. Und gemeinsam begleiten wir die beiden halt, wie sie sich in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt gegenüber zahlreichen anderen Gegnern, aber auch halt diesem familiären internen Struggle innerhalb ihrer Familie behaupten müssen. Und was für mich die Serie krass ausgezeichnet hat, neben diesem einzigartigen visuellen Stil, den ich so in der Serie wirklich noch nie gesehen habe, ist halt vor allem das Brechen mit Erwartungen. Also die Serie war in meinen Augen unglaublich gut darin, irgendeine Erwartungshaltung zu wecken, zum Beispiel eben, dass Hilling, die Stiefmutter Bojis, in den ersten Folgen als das böseste und hinterlistigste überhaupt dargestellt wird, nur um innerhalb von 10 Minuten mit nichts mehr als einer kleinen Rückblende dann zum krassesten und liebevollsten Charakter überhaupt zu werden. Und das ist, wir versuchen uns mit Spoilern zurückzuhalten, aber nur mal, damit ihr so ein Gefühl habt, wenn ihr jetzt zuhört, dass diese Serie dich immer wieder denken lässt, so läuft's also, nur um dir dann zu zeigen, nee, so läuft's überhaupt nicht. Und das fand ich halt richtig krass.
Also die Serie spielt halt echt extrem mit Erwartungen und halt auch mit den typischen Tropes. Die böse Stiefmutter und dann denkt man sofort, wie du ja auch schon meintest, ja, okay, das ist bestimmt die böse Stiefmutter, die nur möchte, dass ihr Sohn halt erfolgreich wird und den anderen, den Sohn von der Frau davor hasst. Und dann schnipp, einen kurzen Flashback später, ist man so, was? Ich liebe die Stiefmutter, die ist so schön.
Hilling ist so toll.
Ja,
dann das Spieglein an der Wand hast du, generell werden immer wieder so Versatzstücke aus älteren Märchen angeschnitten durch dieses ganze Setting. Also es wirkt ja auch in seinem Setting sehr europäisch. Also es ist auf jeden Fall, was da porträtiert wird, schon stark dieses europäische Mittelalter. Mhm. Du hast keine Samurai, du hast keine Fernost-Ästhetik. Also es ist alles sehr an dieses europäische Mittelalter angelehnt.
Ja, das könnte wirklich so ein visualisiertes Märchen von den Brüdern Grimm sein oder irgendwie von Hans Christian Andersen, also in diese Ecke, also gar nicht das, was man von so einem Anime, also ich würde, wenn man das jetzt einfach mal so nehmen würde, auch visuell am ehesten vergleichen mit Heidi früher, diese Animes.
Ja. Der Stil erinnert, das ist ein richtig guter Vergleich, der gefällt mir. Alles, was damals so in dieser Kooperation mit ZDF und Japan entstanden ist, also was haben wir denn da? Heidi, Biene Maya, Vicky und die starken Männer, all das hat ja sehr diesen, ich habe jetzt auch gerade nebenbei ein Character Sheet offen und ich finde es sehr, sehr spannend. Du hast Charaktere wie Boji oder Desha oder Hokuro, die auch wie bei Heidi diese sehr runden, sehr westlichen Augen haben, und dann hast du aber Charaktere wie Despa, Daida, Hilling, die dann doch eher diese an asiatischen Gesichtszüge haben. Also sie haben da auf jeden Fall viele verschiedene Stile reinfließen lassen.
Obwohl Hilling ja sehr europäisch aussieht, ne?
Ja.
Also mit der spitzen Nase und generell sehr spitz halt ist. Und in den östlichen Ländern werden Europäer halt immer mit so spitzen Gesichtsformen halt dargestellt. Oder voll oft auf jeden Fall der Fall.
Ja. Und was mich auch von Folge 1 an gehuckt hat, also das ist für mich nämlich immer so ein ausschlaggebender Punkt. Ich habe zum Beispiel bei Neon Genesis Evangelion über einen Zeitraum von, glaube ich, 3 Jahren 6-mal die erste Folge gucken müssen, bis ich dann endlich drin war und bis ich es am Stück geguckt habe.
Ach, witzig.
Weil die erste.
Also, sorry, wenn ich reingrätsche. Aber ich hatte so ein ähnliches Erlebnis mit Neon Genesis. Ich musste auch wirklich die ersten paar Folgen habe ich wirklich 3-4-mal gesehen. Also die ersten 3 bis 4 Folgen 3-4-mal gesehen. Ja. Ich habe immer ab nach der 4., 5. Folge abgebrochen. Aus nicht bestimmten Gründen, irgendwie vermutlich einfach nur die Umständen entsprechend, hatte ich dann keine Zeit mehr oder aus den Augen verloren und so weiter. Aber ich muss das echt öfter machen und dann einmal durchgeschaut, direkt gehuckt und Rest ist Geschichte.
Genau. Ne? Ja, es ist schwierig. Also die erste Folge schafft es nicht immer, dass es bei einem Klick macht. Und bei Ranking of Kings war es aber wirklich so, dass ich schon von diesem Zusammenspiel, es wurde alles perfekt gemacht, was du in der ersten Folge machen musst, um dich so ein bisschen mit den Charakteren zu identifizieren. Du hast Boji, du hast diese Szene, wie er nackt durch die Straßen läuft und von den Bürgern ausgelacht wird, was übrigens auch schon wieder eine Anspielung an ein klassisches Märchen ist. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein, des Königs
Kleider.
Ja, irgendwie sowas. Also da hast du schon so direkt dieses erste Zitat, was natürlich sehr europäisch, sehr klassisch ist. Und du merkst einfach, okay, Boji ist zwar der Sohn des Königs, aber irgendwas stimmt da nicht. Und dann lernt er Kage kennen. Und Kage behandelt ihn am Anfang auch wie ein Stück Dreck.
Und da muss man aber auch dazu sagen, Kage ist so ein Schattenwesen. Er gehört so einem Schattenvolk an, was ist schon ausgestorben. Er ist, glaube ich, der Letzte seiner Art.
Er ist auf jeden Fall der Letzte seines Clans. Ja. Also, um da eine Kleinigkeit vorwegzunehmen, Kage ist auch nicht so, wie es der Eindruck erahnen lässt. Und es gibt dann in Folge 2 oder 3 auch direkt einen Rückblick, der halt erklärt, warum Kage so ist, wie er ist.
In Folge 2, glaube ich, sogar direkt.
Ja. Und er ist der Letzte seines Clans und deswegen auch verbittert. Und er sieht halt in Boji einfach nur ein leichtes Opfer, das er ausnehmen kann. Und lässt sich dann praktisch jeden Tag aufs Neue von Boji Kleidung, Geld, Nahrung bringen. Und über diesen Verlauf der ersten Folge, schon hier wird mit deiner ersten Erwartungshaltung gebrochen. Du fängst nämlich an, also Kage fängt an zu erkennen, dass das, was er da tut, moralisch sehr, sehr fragwürdig ist. Und schon die erste Folge endet praktisch damit, dass die beiden sich annähern. Natürlich noch nicht so sehr, wie es in späteren Folgen der Fall sein wird, aber du merkst, da ist eine Connection. Und das ist schon das erste Mal. Und all das passiert innerhalb einer Folge, wo die Serie dir praktisch aufzeigt, hier ist nichts so, wie es im ersten Moment scheint. Und dann.
Was ich noch so schön finde an der ersten Folge ist, wie du schon meintest, Kage, Boji, es wird gezeigt, wie die sich kennenlernen, wie die sich so langsam anfreunden. Und wir haben ja, du hast ja jetzt im Vorfeld der Folge, der Aufnahme jetzt hier, also du hast eigentlich ganz frisch die finale Folge gesehen. Ich habe die gestern gesehen. Und wenn man sich dann jetzt nochmal an die erste Folge zurückdenkt und jetzt die letzte Folge sich angesehen hat, das macht irgendwie, das ist so ein schöner Kreis, der halt geschlossen wird innerhalb der Serie. Ja. Das ist wirklich
auf jeden Fall
sehr schön. Weil das war eine, als ich die vorletzte Folge gesehen habe, war ich so, ja, Boji, cool, aber Kage und Boji, das ist ja dieses Traumduo und hoffentlich passiert da noch was mit denen. Und dann in der finalen Folge passiert etwas und dann ist man so direkt so, juhu.
Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen über die Stärken und Schwächen und unsere gemeinsame Reise mit der Serie gesprochen haben, dann so die letzten 5 Minuten, sagen wir dann nochmal, gehen wir auf ein paar Spoiler ein, weil du hast ja auch Kritikpunkte, zum Beispiel zur vorletzten Folge jetzt. Und die will ich nicht außen vor lassen, weil die finde ich sehr legitim und sehr besprechenswert. Aber dann machen wir einfach alle Spoiler, hauen wir ins Ende der Folge.
Ja, klar.
Genau. Also wie du schon sagtest, diese ganze Welt wird dir halt gezeigt. Du wirst erstmal überwältigt von diesem Königreich, diesen bunten, grellen Farben. Was besonders lustig ist, weil da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was Studio Wit hier aus der Vorlage rausgeholt hat. Weil im Prinzip, ich weiß noch, wie ich dich vor ein paar Wochen gefragt habe, hey, kannst du dir eigentlich erklären, warum keiner den Manga nach Deutschland holt bei dem Erfolg des Anime? Und der Manga, klar, die Geschichte 1A, aber optisch sieht der Manga halt noch mal schlechter aus als die ersten Werke von One Punch Man. Also das ist wirklich, ich glaube trotzdem, dass der Manga früher oder später erscheinen wird. Aber es wird schwierig sein, den zu vermarkten und zu etablieren, weil mich das auch nicht so, das ist jetzt nicht so wie bei Beastars, wo der Stil auch fragwürdig ist, aber gleichzeitig auch sehr markant und sehr einzigartig, sondern hier ist es halt wirklich sehr, ein sehr, sehr, sehr simpler, heruntergefahrener Stil. Und wenn man dann die erste Folge guckt und auf einmal dieses weitläufige Königreich sieht und diese Epik, die da bereits aufgebaut wird und das manifestiert sich dann in den Folgen danach nur noch mehr. Du lernst diese Geschichte mit den Königen und dass es da ein Ranking gibt kennen. Du lernst die Götter kennen. Und all das wird in den ersten Folgen immer schon so brotkrumenmäßig angedeutet, sodass du dir so Info für Info für Info zusammensammelst. Und am Schluss merkst du, wie sich alles zu so einem runden Gesamtbild, wie du gerade schon sagtest, zusammenfügst. Und das war, glaube ich, so mit der Hauptgrund für mich, weil ich auch dieses Miträtseln und Mitfiebern bei Anime sehr mag, dass ich von Anfang an gehuckt war. Ich weiß noch, bei Folge 3 oder 4 haben wir auf WhatsApp geschrieben und du meintest, ey Bosse, der spielt doch hier 4D-Schach. Und das hat eigentlich so diesen Verlauf der Serie und wie du immer wieder überrascht wurdest, sehr gut zu dem Zeitpunkt bereits zusammengefasst.
Ja, Bosse, ich glaube, zu dem Charakter kommen wir später noch, weil ich bin jetzt kein Fan von Bosse, jetzt nicht, weil er halt fragwürdige Dinge macht, sondern Dinge macht, die ich jetzt irgendwie nicht so nachvollziehbar finde. Das war alles sehr wirr, aber ich erzähle doch erstmal was Positives, weil ich mag Ranking of Kings sehr. Nach der ersten Folge war ich wirklich gehuckt und konnte schon für mich so absehen, das ist so ein starker Contender für mein Anime of the Year. Die Folge 2 hat mich dann richtig umgehauen, weil das ist wieder diese Dualität dieser Serie. Die erste Folge war halt, oho, witzig, hihi, eine süße Optik. Und dann in der zweiten Folge wurde es schon tiefgründiger, emotionaler, auch härter. Also ich glaube, man sieht da sogar Blut. Und das ist ja die Hintergrundgeschichte von Kage, wie seine Mutter getötet wird. Kage ist dann quasi ein Waisenschattenwesen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Und klammert sich dann halt immer von an eine Person, an Person, an Person, weil er halt noch klein ist, gerät dann an einen Gauner, der ihn sehr schlecht behandelt. Aber nichtsdestotrotz braucht Kage so diese Verbindung. Er braucht dieses Gefühl, auch gebraucht zu werden und gewollt zu werden. Und da ist eine Szene in der zweiten Folge, da schläft der Gauner so besoffen ein auf dem Bett und hat halt seine Hand so, liegt so, hängt so runter dem Bett.
Vom Bett runter.
Und dann kommt dieses kleine, karge Schattenwesen-Baby dahin zu der Hand und fässt dann halt den einen Finger an. Und dann erinnert er sich ja zurück an die Zeit, wo er mit seiner Mutter Händchen gehalten hat. Und die Szene hat mich gekillt. Also wirklich. Da
die Szene hat jeden gekillt. Ich glaube, das war das erste Mal, wo du diese Jojo-mäßigen Social-Media-Outbreaks hattest, wo du wusstest, ganz Anime-Social-Media spricht gerade nur über eine Szene. Und das war so ziemlich das, was ja auch dazu kommt, also wir tasten uns jetzt mal so langsam von den Sachen, die uns besonders berührt haben, durch. Und ich glaube, man muss jetzt bei Folge 2 keine Spoiler-Gefahr noch nennen.
Nee.
Der Gauner erwidert das ja und behandelt aber trotzdem Kage wie Dreck, weil er halt, man erkennt die Motivation und die Gedanken des Gauners nicht wirklich. Also bis zum Schluss, das werde ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber bis zum Schluss dieses Flashbacks, wo du eigentlich siehst, wie Kage mit diesem Gauner aufgewachsen ist, ist diese Dualität, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, ganz treffend, weil der Gauner immer wieder liebevoll und dann hart, dann liebevoll, dann hart ist.
Zuckerbrot und Peitsche dann auch, ne?
Ja, aber er versteht, glaube ich, vielleicht auch dieser Kreislauf des Hasses. Er hat selbst vielleicht nie Liebe erfahren und er weiß einfach nicht, wie er mit einem Wesen wie Kage umgehen soll. Und das Ganze ist halt sehr, sehr dramatisch. Aber auch hier passen eigentlich die Parallelen oder diese Versatzstücke, die dich an Ghibli erinnern, wieder ganz gut, weil ich weiß noch, wie ich das erste Mal Prinzessin Mononoke gesehen habe und dann dachte, oh, ist der schön, und dann kommt diese erste Szene, wo der mutiert und dann kommt der andere, dieser Bogenschütze und schießt dem einfach den kompletten Arm weg und das Blut spritzt raus. Ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Vor allem, weil das damals halt auf Super RTL abends im Fernsehen lief. Und genauso ist es hier halt auch. Du denkst immer, boah, sieht das alles süß aus, nur um im nächsten Moment mit eigentlich der grausamen Realität konfrontiert zu werden. Also zum einen zeigt es dir halt schonungslos auf, wie traurig und erbärmlich das Leben im Mittelalter für die Menschen war. Und zum anderen aber auch, dass eben hinter so einer Geschichte mehr stecken kann, als man denkt. Es ist kein Familienmärchen, sage ich jetzt mal. Es ist schon eigentlich, weiß nicht, wie du es siehst, was sich eher an ein älteres Publikum richtet.
Also eigentlich, so, wenn man jetzt mal die Märchen an sich mal anschaut, ne, die sind ja alle schon sehr heavy. Also die sind schon auch sehr gritty, sehr, sehr dunkel. Und dann wurden die halt aufgeweicht, um das halt familienfreundlich zu machen. Und ich würde einfach mal sagen, dass Ranking of Kings ein Mittelding davon ist.
Mhm.
Na, und man hat diese sehr süßen, sweeten Elemente, wie beispielsweise ein Boji. Also ganz im Ernst, Boji ist der stärkste Charakter für mich in dieser gesamten Geschichte, weil er ist halt einer der wenigen Charaktere, die es halt schaffen, einen in den Bann zu ziehen, weil, also die Charakterisierung von ihm ist halt einfach so schön. Er ist so ein herzensguter Junge, der aber ein sehr, sehr schwieriges Schicksal hat und kombiniert mit diesem sehr simplen, aber halt so süßen, kawaiigen Charakterdesign. Das ist halt echt so eine Killer-Kombi. Und auch immer wenn er redet, dieses das zu Beginn war das wirklich gewöhnungsbedürftig, weil man kennt das einfach nicht, aber zum Schluss war man so, ja, stimmt, Boji. Ja, auf jeden Fall reagiert man wie Kage drauf.
Ja, aber da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt. Setzen wir mal kurz das Spotlight auf Boji selbst. Boji ist, wie gesagt, der Sohn eines Riesen, der Sohn von Bosse, ist aber selbst ein kleiner Zwerg. Das liegt daran, auch das erfährt man sehr, sehr früh in der Serie, dass Boji ein Opfer eines Deals ist, den sein Vater mit dem Teufel oder mit einem Dämon geschlossen hat. Und zwar ist die ganze Kraft Bojis, der eigentlich auch ein Riese wäre, in seinen Vater geflossen, damit sein Vater ein noch mächtigerer König werden kann. Das resultiert aber nicht nur darin, dass Boji sehr, sehr klein ist, sondern auch, dass Boji stumm ist. Und
taub.
Und taubstumm. Das heißt, er versteht nichts und er kann halt auch nur in diesen Lauten, also wie Justin das halt schon angedeutet hat, kommunizieren. Aber das Besondere hierbei ist zum einen, dass alle um Boji herum, also das Königreich um Boji herum, benutzt Zeichensprache, um mit Boji zu kommunizieren. Und diese Zeichensprache wurde von der Tokyo Foundation of the Deaf praktisch mitproduziert und gesupervised, um zu garantieren, dass sämtliche Zeichensprache, die im Anime benutzt wurde, authentisch ist, was ich sehr, sehr krass fand, weil das ist auch nochmal ein schönes Zeichen, um halt eine Minderheit, die sich mit Boji identifiziert und selbst diese Behinderungen hat, halt Gehör zu schenken, um sie zu repräsentieren. Und das finde ich ganz, ganz
toll. Ja, also auch einfach respektvoll damit umzugehen, ne? Also
ja, genau.
Ganz im Ernst. Und ich finde das stark, dass es gemacht wurde. Ist ja jetzt nicht immer der Fall. Ja, deswegen. Aber red weiter.
Und ich wollte auch nur ergänzend dazu sagen, trotz allem hat Boji natürlich eine Sprecherin und das ist Hinata Minami im Japanischen. Und sie hat es halt wirklich geschafft, Boji nur mit diesen Lauten sehr viel Charakter zu geben. Also du hast manchmal, hast du so Wörter, die angedeutet werden, die du so ganz leicht verstehst, aber größtenteils sind es halt einfach nur Laute, um auf sich aufmerksam zu machen. Und da steckt aber im Verlauf der Serie so viel Emotion drin, weil Boji auch viel über sich ergehen lassen muss. Nicht nur den Verrat, den wir jetzt anfangs angesprochen haben, sondern auch Charaktere, die sich im Verlauf der Serie für ihn aussprechen oder eben gegen ihn. Da finde ich vor allem halt die Geschichte von Despa ganz stark, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und das ist halt auch nochmal etwas, was einen so wirklich, warum ich nur unterschreiben kann, dass Boji auch für mich so einer der krassesten Main-Characters seit langer, langer Zeit war, weil er halt mit wenig sehr, sehr, sehr viel ausgesagt hat.
Ja, und das ist halt auch echt eine Kunst, ne? Also nur mit diesen Lauten. Also dieser Zusammenspiel von dem Visuellen und der Synchronleistung so ganz viel wiederzugeben, das wurde echt mit dem Charakter geschafft. Im Deutschen wird er ja gesprochen von Sarah Kotsch. Leider weiß ich nicht, welche Rollen sie noch so spricht. Aber sie hat das halt auch echt super gemacht. Wie ich schon meinte, ich war zum Schluss so und dachte, ich verstehe ihn.
Ja, krass.
Na, und
ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal auf Deutsch anschauen.
Ein wichtiger Punkt ist halt auch, und das fand ich halt echt, ich glaube, jetzt sliden wir so langsam in diesen Spoiler-Territorium, auch wenn das jetzt kein großer Spoiler ist. Und zwar die Szene, wo der restliche Cast halt mitbekommen hat, ey, Boji kann Lippen lesen.
Ja.
Die Szene hat mich richtig getroffen, weil dann gab es ja auch noch diesen Flashback und dann hat man halt gesehen von der ersten Folge, wo Boji dann halt nur in seinen Boxershorts so durch die Gasse geht und die ganzen Leute gucken sich ihn an und lästern halt über ihn und die anderen realisieren halt, dass er das alles verstanden hat.
Und über sich ergehen hat lassen und damit gewachsen
ist. Ja, eben. Und trotzdem noch dieser Strahlemann war und trotzdem noch so ein positiver Charakter war. Und das ist halt echt so sinnbildlich für Boji, was für ein guter Mensch er eigentlich ist, aber halt auch nicht naiv. Also ich finde, oftmals ist das ja so, dass Charaktere, die so als so rein dargestellt werden, halt den kauft man das nicht so richtig ab und man denkt sich, oh, bist du naiv und oh, das ist irgendwie schlecht geschrieben. Aber bei Boji, da passt alles super, da passt alles super ineinander und man glaubt ihm das auch wirklich, dass er halt so ist und dass er halt wirklich mit seiner Art auch die Leute überzeugt, sich ihm anzuschließen. Dass sie zum Schluss alle sagen, ey, all hail Kevin Boji, wollte ich schon sagen, Alter. King Boji.
Gerne, danke schön.
Nee.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das mit der Naivität ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, weil die Serie da sehr selbstreflektiv ist. Du hast nämlich wirklich Szenen, in denen Boji naiv wird oder in denen er sich von seinen Gefühlen leiten lässt. Und das passiert, das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Moment für mich auch, wo ich dich auch sofort angeschrieben hatte oder dir eine Sprachnachricht geschickt habe, als er realisiert, dass es gibt im Verlauf der Serie ein fehlgeschlagenes Mordattentat auf ihn. Und er findet dann heraus, dass dieses Attentat während einer Mission geschehen ist, die ursprünglich von Hilling in Auftrag gegeben wurde, also die Mission. Nicht das Mordattentat, sondern die Mission wurde von Hilling in Auftrag gegeben. Und sein erster Gedankengang ist halt in dem Moment, aus einem Bauchgefühl heraus, dass Hilling auch diejenige gewesen sein muss, die ihn dann die dann halt das Attentat auf ihn beauftragt hat. Und dann hast du aber so einen Moment, wo er auf seinen Knien ist und wo er verzweifelt ist, weil er nicht darauf klarkommt, dass seine eigene Stiefmutter ihn umbringen wollte. Und dann merkst du aber, und dann werden wir wieder in diese Gedankenwelt von Boji mitgenommen, du siehst praktisch seine Erinnerungen, wie er als Baby von Hilling adoptiert wurde, weil seine eigene Mutter verstorben ist, wie sie mit ihm Tiere geheilt hat, weil Hilling Heilzauber beherrscht. Und wie sie ihm praktisch eine eigene Mutter war und ihn zusammen mit Daida, seinem Stiefbruder, großgezogen hat. Und in dem Moment passiert etwas in ihm. Er rappelt sich auf, er wischt sich seine Tränen weg. Er ist von einer Sekunde auf die anderen zu 100% in seinem Glauben an das Gute der Menschheit und in seinem Glauben an Hilling gefestigt und weiß, er ist sofort völlig davon überzeugt, dass Hilling das nicht war. Und das gibt ihm neuen Mut wieder mit der Reise und mit diesem Weg, den er gerade eingeschlagen hat, weiterzugehen. Und das fand ich auch so, so stark umgesetzt, weil, wie du schon sagtest, all das passiert halt, ohne dass er mit uns reden kann. Mhm. Und trotzdem wachsen wir zusammen mit diesem Charakter und verstehen, was in ihm vorgeht. Und das war einer von vielen Momenten, wo ich echt nur da saß und selbst mit den Tränen kämpfen musste, weil mich die Serie immer wieder emotional extrem gepackt hat.
Hier ist auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass Kage da auch eine sehr starke Rolle einnimmt, um Boji auch immer wieder auf den rechten Weg zu bringen. Wenn Boji mal am Verzweifeln ist, wegen jetzt so einem Grund, dass er jetzt denkt, dass die Stiefmutter das Attentat auf ihn beauftragt hat. Ich glaube, das war sogar Kage, der ihn dann so ein bisschen wieder in die richtige Bahn gelenkt hat, oder?
Kann sein, ja.
Ja, und das passiert halt echt.
Kage war auf jeden Fall in dem Moment vor ihm gestanden, aber ich weiß nicht mehr, wie er in dem Moment reagiert.
Ja, aber es gibt ja öfter solche Situationen, wo Kage halt so der Fels in der Brandung war für Boji. Und das zeigt schon wieder, ich glaube, man merkt halt wirklich, also die größte Stärke für mich ist wirklich Boji und die Beziehung zu Kage. Das ist so das. Und deswegen, wenn man sich darauf auch einlässt und das dann auch einem so ans Herz geht, dann ist das Staffelfinale echt so the most wholesome episode ever für einen.
Ja. Aber jetzt haben wir viel darüber gesagt, was uns gefallen hat. Gerade so die emotionale Reise.
Aber man kann einfach noch, bevor wir noch ins Negative gehen.
Oder ins Kritische. Ja,
ins Kritische. Was ich nochmal hervorheben möchte, ist einfach, was Studio Witt gemacht hat. Also du meintest ja schon, dass die Vorlage, die Manga-Vorlage, oder ich glaube, das ist sogar Webcomic.
Ja, Webtoon.
Ja, sehr, sehr, sehr einfach gehalten ist, sag ich einfach mal.
Ja.
Und das ist echt extrem, was Studio Witt da rausgeholt hat. Und die Actionsequenzen, da ist so viel Sakuga. Also da sind so viele sehr schön animierte Kämpfe. Beispielsweise der Kampf, Spoiler, also wenn ihr jetzt das nicht wissen wollt, einmal kurz Ohren zu halten. Der Kampf zwischen Boji und Bosse in Daidas Körper.
Ja, krass.
Wo aber Bosse dann halt, also wie so eine Projektion halt, dass dann Boji gegen die Projektion von Bosse kämpft. Also es ergibt keinen Sinn, so richtig, wenn man drüber nachdenkt. Aber das ist.
Aber es sieht geil aus.
Aber das sieht geil aus und es ist eher sinnbildlich gemeint. Das war halt für mich, deswegen konnte ich damit leben. Und das war ja echt eine der Kampfszenen jetzt 2022, definitiv. Ich weiß nicht, was da jetzt noch rankommt. Okay, Jujutsu Kaisen Zero hatte echt gute Kampfszenen, aber puh, das war schon sehr stark. So, das wollte ich noch sagen zum Positiven.
Nee, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Und dabei war es aber nicht effektüberladen. Also das war jetzt nicht so ein Effektfeuerwerk, wie zum Beispiel in dieser legendären Demon Slayer-Folge, die ich leider immer noch nicht gesehen habe, wo dann das ganze Internet explodiert ist. Sondern es war trotz allem sehr, also du hattest Speedlines, du hattest diese Metapher, dass Bosse riesig war. Aber es war trotz allem ein sehr grounded Fight mit sehr natürlichen Bewegungen, einem sehr flüssigen Movement. Fand ich auch sehr, sehr, sehr stark und vor allem halt sinnbildlich auch sehr, sehr stark. Es war halt, wie gesagt, ich hatte jetzt ein paar Folgen am Stück geguckt, weil ich durch meine Elden Ring-Sucht nicht am Ball bleiben konnte und habe dann jetzt 3-4 Folgen am Stück letzte Woche nachgeholt. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich auch komplett ungespoilert war, dass dieser Arc zwischen Boji und Bosse jetzt schon sein Ende findet. Und was dann dieser Kampf zwischen Boji und Bosse sowohl emotional für diese Reise bedeutete, aber auch halt für den tatsächlichen Storyverlauf war richtig, richtig gut. Also, klar, jetzt reden wir über ein paar Dinge, die wir kritischer sehen, vor allem du, Aber insgesamt muss ich halt trotz allem sagen, auch wenn ich am Schluss dann jetzt gleich meine Wertung nenne, dass ich schon sehr, sehr, sehr hyped bin und hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr Ranking of Kings vielleicht in Form eines lokalisierten Mangas oder einer zweiten Anime-Season oder eines Kinofilms hoffentlich sehen werden.
Also es wird schon noch dauern. Weil, ja, soweit ich weiß, wurden jetzt, also das sind ja jetzt, wie viele Folgen? 21, 22 Folgen?
23.
23 Folgen. Ich glaube, das entspricht ein bisschen über 100 Kapitel. Also wir sind fast auf dem aktuellsten Stand, was das angeht. Deswegen dauert das echt noch, es dauert noch, bis da neuer Content kommt, soweit ich weiß. Na, aber jetzt, um etwas Kritisches zu sagen, was ich halt schwierig fand, war die Beziehung zwischen Bosse und, wie heißt sie nochmal,
du meinst die Hexe?
Ja.
Moment, ich schaue nach. Ich bin ja
froh, weil ich denke immer an Monji Buu, aber das ist ja dieser
Bill. Miranjo.
Miranjo, ja, stimmt. Miranjo. Irgendwie die Beziehung zwischen Bosse und Miranjo habe ich nicht so nachvollziehen können, auch nicht nachdem man schon den Flashback gesehen hat.
Ja.
Also, ja, okay. Also es war ja so, Bosse wollte gegen starke Leute kämpfen, hat dann...
Achso, ganz kurz, wir reden ab jetzt über Spoiler, die auch sich bis in den letzten Folgen ziehen.
Ja, also sonst kann ich das nicht kritisieren. Ich muss ja schon Beispiele geben.
Genau, also alle, die... Vielleicht sollten wir dann jetzt noch mal kurz unsere Wertung einfach schon mal sagen, damit die Leute, die keine Spoiler haben wollen, einfach die Folge jetzt beenden können. Also für mich war Ranking of Kings eine 9 von 10.
Achso, nee, führ noch weiter aus, dann sag ich weiter.
Und jeder, der sich für Fantasy-Anime interessiert und der gerne mal wissen würde, wie so eine Ghibli-like-Dynamik als Serie funktionieren könnte, der sollte der Serie auf jeden Fall eine Chance geben.
Also ich kann ihm eigentlich nur zustimmen. Ich würde Ranking of Kings eine 8,5 geben, weil die Kritikpunkte, die ich habe, die sind halt da, aber die sind jetzt nicht so stark, dass die Experience irgendwie bei mir so geschmälert wurde.
Ja, kann ich verstehen. Genau, und ab jetzt reden wir spoilerfrei, nicht spoilerfrei, sondern ab jetzt reden wir spoilerintensiv eher über alles bis hin zur letzten aktuellen Folge. Das heißt, wer die Serie noch nicht gesehen hat und unbefangen ins Abenteuer gehen möchte, dem wünschen wir viel Spaß dabei. Alle anderen kriegen jetzt noch ein bisschen Bonus-Content. Also hau raus, Justin.
Ja, also, wie ich schon meinte, Bosse und Miranjo, die Beziehung zwischen denen war irgendwie nicht so nachvollziehbar, weil Bosse, also die haben sich so kennengelernt. Bosse wollte gegen starke Gegner kämpfen, hat dann den Vater von Miranjo getroffen, der ein Magier ist, und hat knapp gegen den Magier verloren. Also, und in dem Kampf ist halt der Magier, also der Vater von Miranjo, gestorben, oder nicht?
Yep.
Ja. Und dann lebte er dann aber mit diesem Magiervolk und hat sich gut mit denen verstanden und hat sich auch gut mit der Frau von dem Magier, also der Mutter von Miranjo, verstanden, auch halt auch mit Miranjo. Und dann hat er halt auch das Dorf verteidigt gegen die Götter, ne? Weil die Magier haben ja gegen die Götter gekämpft.
Genau.
Ja, und dann haben die Götter aber gewonnen. Und Bosse ist dann halt mit der Mutter von Miranjo und Miranjo halt weitergereist.
Nein, nicht weitergereist, sondern die überlebenden Magier sind dann haben Asyl bei so einem Volk gesucht, was aber eben. Das war ja auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen irritiert hatte, weil das so sehr stereotypisch und klischeevoll dargestellt wurde und auch so ein bisschen komisch so voreingenommen gegenüber Menschen, die aus dem Krieg flüchten. Also die sind dann praktisch in einem Dorf untergekommen von Menschen, die auch vom Krieg gezeichnet waren.
Also da kann ich noch was hinzufügen, weil wir haben ja darüber gesprochen, ne? Direkt danach haben wir darüber gesprochen und ich meinte ja, ja, okay, ich kann es schon verstehen, aber ich würde da jetzt nicht, also ich fand das jetzt nicht so zu on the nose, weil die, so wie die aussahen, diese Phänotyp sah halt aus wie auch andere Leute aus dieser Welt, die sahen jetzt nicht irgendwie aus wie, sag ich mal, irgendwie so afrikanisch angelehnt oder Nahen Osten angelehnt, nicht. Aber.
Rassistisch,
ja. Nee, sorry, aber ich habe denn jetzt letztens halt auch einen Artikel gefunden, der die Folge dann nochmal auseinandergenommen hat. Und dann kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, dass Johannes hat doch im Discord was zu, was mit Korea erwähnt. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
Ja, und dann habe ich diese Connection gesehen zu Korea, also dem Dorf, wie das da dargestellt worden ist, und der Zeit, wo Japan Korea besetzt hat. Und dann gab es so Vergleichsbilder, wie die Dörfer in Korea halt aussahen und wie die Dörfer halt in Ranking of Kings aussahen. Und das, da gab es schon eine Ähnlichkeit. Also
ja, also die Folge hat halt auf jeden Fall einen miesen Beigeschmack. Was man dazu generell sagen kann, wir sind hier jetzt nicht die richtigen Personen, um bei dem Thema in die Tiefe zu gehen. Da gibt es, glaube ich, andere Leute, die das studiert haben oder da noch einen tieferen Bezug dazu haben. Aber wenn ihr auf Social Media Kritik gegenüber Ranking of Kings seht, dann geht es halt meistens um so eine Art Verherrlichung des Imperialismus, was der Serie stark angekreidet wird. Und das merkt man halt gerade in der Folge auf jeden Fall. Weil, um jetzt nochmal zum Punkt zu kommen, den ich machen wollte, oder ergänzt zu dem, was du gesagt hast, eher, diese Leute werden halt dargestellt als vom Krieg verbittert und deswegen kennen sie nur noch Gewalt und Schlechtes. Endet dann eben damit, und darauf wolltest du ja hinaus, dass sie die Mutter von Mirangio töten und auch alle anderen Magier in diesem Dorf töten und Mirangio als kleines Kind. Es wird nicht zu 100% gesagt, aber es wird schon ziemlich angedeutet, sie wird halt bei lebendigem Leib gehäutet und ihr werden die Hände abgehackt. Also ist schon sehr, sehr harter Stoff, der da passiert.
Aber wann ist das denn passiert? Ist das denn. Wann ist das passiert? Weil er ist dann ja noch rumgereist mit Mirangio.
Genau, Bosse ist dann rumgereist. Das war danach. Das war danach. Bosse ist dann praktisch, hat die Magier erstmal dort alleine gelassen und ist weitergezogen. Und in der Zeit haben dann halt die Dorfbewohner gegen die Magier Revolte betrieben. Und als Bosse wiederkam, hat er ja nur gesehen, wie Mirangios Mutter an dem Pfahl tot war und Mirangio dann halt auf dem Boden lag mit dieser Maske über dem Gesicht und den abgehackten Händen. Und dann hat Bosse ja das ganze Dorf abgeschlachtet, anders kann man sich bezeichnen, ist dann mit Mirangio zu einem Heiler gegangen.
Ah, okay.
Und der hat Mirangio wiederhergestellt. Und ab dem Moment hat er dann praktisch so eine, das war ja auch komisch dargestellt, die Dynamik ab diesem Moment, die war zum einen väterlich, aber zum anderen auch doch wie eine Liebesbeziehung.
Ja, so eine romantische Beziehung war dann nach einer Weile, als man gesehen hat, okay, Mirangio ist jetzt erwachsen geworden. Und dann fing dieses Romantische an, was ich aber auch,
deplatziert fand.
Ja, schon. Ja, ich also auch. Ich würde es eher gut finden, wäre das auf so eine väterliche Ebene geblieben. Aber dann halt auch, was die dann gemacht haben. Also er wollte halt stark werden, stärker werden. Und sie hatte irgendwie Beziehung zu, weil sie halt auch eine Magierin ist und dann mit dem Dämon und hat dann gemacht, dass er dann stärker wird. Dann errichtet er halt ein Königreich und macht dann halt ein Kind mit einer Riesen, damit dieser Fluch halt umgesetzt werden kann, dass er auch stärker wird. Aber irgendwie, diese Beziehung war irgendwie so weird, weil auch als der Mirangio ihn dann zurückgeholt hat, als er gestorben ist, im natürlichen Tod ist er ja gestorben, Mirangio hat ihn zurückgeholt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich Boston nicht mal verstanden, warum er nicht einfach Klartext redet.
Ja.
Das war immer alles so sehr mysteriös und er hat alles mitgemacht, aber dann hat er doch mit einigen Leuten geredet und hat denen gesagt, hier, unterstütz uns mal in der Hinsicht. Und man war so, auf der einen Seite hilft er einen, aber auf der anderen Seite arbeitet er auch gegen einen und er ist für Mirangio, aber er arbeitet auch gegen Mirangio. Das war alles sehr verwirrend und nicht nachvollziehbar.
Ja. Kann ich absolut zustimmen. Das ist auch der einzige Handlungspfad, der für mich nicht zufriedenstellend aufgelöst wurde. Man muss sagen, der Kampf von Bosse gegen Oaken ist für mich direkt nach dem Kampf von Bosse und Boji auf Platz 2, weil das war so clever gemacht einfach. Mhm. Da gefiel mir einfach, wie das Handling war. Aber die Storyline von Bosse selbst, die Auflösung davon, war überhaupt nicht meins. Weil sehr viel unter den Teppich gekehrt wurde. Generell, so stark die Serie emotional auch war, waren auch leider die Antagonisten, also in dem Fall Mirangio und Bosse, eigentlich die schwächsten Charaktere der Serie, weil da kommen wir direkt zu deinem nächsten Kritikpunkt. Der Redemption-Arc von Mirangio, der findet innerhalb von 3 Minuten statt und endet halt damit, dass Daida dann sagt, okay, heirate mich, weil du hast auch Schlechtes erfahren und in dir steckt doch eigentlich jemand Gutes und komm, wir heiraten und alles wird toll. Und das war sehr rushed. Ich würde gerne den Manga lesen, um zu erfahren, ob das dort mehr Tiefe und mehr Zeit hatte, um sich zu entfalten.
Um noch besser nachvollziehen zu können, warum das auch ein Kritikpunkt ist, Daida, also Miranju, hat den Körper von Daida genutzt, damit Bosse wiederbelebt werden kann. Also, ja. Das war ihretwegen, dass Daida in seinem eigenen Körper gefangen war. Das war das. Und dann in dieser Gefangennahme hat er dann halt Miranjus Geschichte halt kennengelernt und dann zum Schluss, als er dann wieder befreit wurde, das, was Kevin dann auch meinte, du hast Schlechtes erfahren, mir ist auch Schlechtes passiert, komm, lass heiraten. So von jetzt auf gleich, auf einmal, komm, lass heiraten. Das war auch so, ja. Ich glaube, so wie Hilling reagiert hat, haben, glaube ich, alle Zuschauer auch reagiert. Ja. So, was soll das denn? Das fand ich halt sehr weird. Und ein weiterer Punkt, der hat auch mit Boji zu tun, und zwar der Trainings-Arc.
Ja.
Den fand ich auch, das war sehr so, okay, Boji trainiert mit Despa.
Despa ist aber ein starker
Charakter. Ich liebe Despa, der ist sehr stark. Aber nichtsdestotrotz, Boji trainiert mit Despa eine Woche oder sowas in so einem stillen Kämmerlein. Und danach ist er einfach der stärkste Charakter in dieser Welt, vermutlich. Also gegen Boken konnte er halt nicht gewinnen, einfach weil er halt unsterblich ist. Aber ansonsten ist er halt wirklich, also Boss hat ja auch Miranjo gefragt, wer ist der stärkste, spielt gleich an der Wand, wer ist der stärkste Charakter im ganzen Land mäßig. Und dann hat sie ja auch gesagt, ja, das ist dein Sohn, Boji. Das fand ich halt so nicht nachvollziehbar. Er trainiert einmal und dann ist er sofort der stärkste Charakter.
Ja. Ich habe eine Theorie dazu, die ist komplett made by me, also nicht auf Reddit gelesen, deswegen kann die auch totaler Müll sein, aber so habe ich es mir halt erklärt. Und zwar in dem Moment, als Bosse gestorben ist, erschien ja der Dämon über seinem Totenbett. Und ich habe mir das so erklärt, dass Boji zwar seine körperliche Form, seine physische Form beibehält, aber die Kräfte in dem Moment wieder zu ihm zurückgegangen sind. Und Despa, der ja auch eingeleitet wird als jemand, der die Kräfte in einem Charakter wecken oder der die Kräfte in einem Kämpfer wecken kann, hat eben dann diese verborgenen Kräfte, die jetzt wieder nach dem Tod von Bosse zu Boji zurückgegangen sind, durch das Training in ihm wecken können. Das heißt, er musste halt dieses physische Handicap umgehen, indem er ihm die Nadel gegeben hat und indem er ihm gesagt hat, hey, du kannst ja durch deine Aufmerksamkeit, die du über die Jahre geschärft hast, Bewegungen, Lippen und alles lesen. Und er hat praktisch das, was ihm physisch möglich ist, maximiert, weil ja jetzt seine Riesenkraft praktisch wieder in ihm steckt, aber durch seine Körpergröße halt trotzdem noch gebremst
wird. Also quasi seine Kräfte durch dieses Training in diesen Degen kanalisiert. Quasi so.
Genau.
Ja, finde ich an sich plausibel, aber weißt du, was mir da dann fehlt? Das hätte Bosse irgendwie mit einem Satz sagen können, so, oh, ich merke, meine Kräfte sind irgendwie schwächer geworden. Also ich glaube, er sagt einmal, dass seine Kräfte, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, zu Beginn wurde gesagt, dass seine Kräfte, weil Daida ja noch ein kleiner Junge ist, kann er nicht seine vollen Kräfte entwickeln, aber später wird ja gesagt, weil Daida einen kleinen Körper hat, ist die Kraft vom Bosse noch viel so zentrierter. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja.
Das fällt mir jetzt gerade ein, okay, auf der einen Seite wird das erst zu Beginn so gesagt und jetzt wird das als eine Stärke ausgelegt. Aber ja, war bestimmt einfach da, um den Kampf gegen Boji nochmal zu hypen, ne?
Ja, klar. Und vor allem den Kampf gegen Oken. Also halt dieses, da war für einen kurzen Moment wieder dieser Taktiker in Bosse halt stark, weil, wie wir schon sagten, wir beide sind nicht damit zufrieden, wie die Storyline um Bosse aufgelöst wurde. Aber bis zu diesem Moment, wo es aufgelöst wurde, dachte man halt die ganze Zeit, okay, was spielt Bosse hier für ein Spiel? Wen supportet er, wen supportet er nicht? Warum lässt er das mit sich machen? Und man dachte halt die ganze Zeit, also Bosse wurde halt wie so ein überkrasser Stratege dargestellt, der 10 Schritte vor allen anderen voraus ist. War es dann halt leider am Ende nicht.
Nee, Surprise, oh Mist.
Aber trotzdem, ich glaube, wenn man außen vor lässt, dass es da so ein paar Logiklöcher gab oder Plotholes, dann ist es trotzdem vor allem eine sehr gute Serie, weil sie so unique ist.
Ja, definitiv. Wenn man das vergleicht mit den ganzen anderen Serien, die jetzt so rausgekommen sind, das ist wirklich eine der wenigen Serien in den letzten Jahren, die mal was anders, also die was anders gemacht hat. Und wenn man auch auf Twitter geschaut hat, die kam halt bei den, sag ich mal, Anime-Veteranen, also Leute, die halt sich sehr viel mit Anime auseinandersetzen, auch schon seit einer längeren Zeit, kamen die halt sehr gut an, einfach weil die mal wieder was Neues geboten hat, mal frisch war.
Ja. Richtig gut auf den Punkt gebracht. Glaub, mehr würde ich dazu auch nicht sagen wollen.
Nö.
Außer, guckt's euch an, macht euch ein Bild davon. Für uns ist es auf jeden Fall einer der Top-Anime-Contender des letzten Jahres. Ich wüsste jetzt nicht, was für mich persönlich, weil ich halt emotional total mitgerissen wurde, denke ich schon, dass es für mich auf Platz 1 ist. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn du jetzt sagst, du könntest das auf Anime jetzt nicht so festmachen.
Also ich hab,
aber für mich ist es auf.
Also letztes Jahr, ich war ja bei Anihabara und da habe ich ja auch von meinen Top 3 erzählt. Und da war Ranking of Kings zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da gab es denn, weiß nicht, 11 oder 12 Folgen waren da draußen, war auf meinem Platz 2. Auf Platz 1 war Jujutsu Kaisen.
Hm?
Ja, aber jetzt würde ich immer noch sagen, obwohl die letzte Folge hat mich emotional schon sehr, sehr getroffen. Einfach so, dass ich so glücklich war. Das war so ein Glücklichsein im vergleichbar mit, nicht vergleichbar, das ist auf gar keinen Fall, das wäre Gotteslästerung, aber als ich den letzten Evangelion-Film gesehen habe, als er zu Ende war, ich war einfach glücklich. Ich war glücklich für die Charaktere. Ich war so richtig, und das hatte ich so ein Gefühl habe ich selten, wenn ich mir irgendwie Serien, Filme anschaue, dass ich wirklich glücklich bin für die Charaktere. Aber dieses Gefühl hatte ich jetzt halt auch in schwächerer Form bei dem Finale von Ranking of Kings, dass ich einfach glücklich war für Boji und ich war glücklich für Kage.
Ja, und da muss man doch echt sagen, das wiegt ziemlich stark, wenn man überlegt, wie viele Jahre wir uns schon mit diesem Medium befassen. Und wenn du dann sowas hast, das lässt dann auch diese Kritikpunkte, denen wir uns jetzt fairerweise gestellt haben, klar, aber trotzdem überscheint die das mit dieser positiven Energie.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge Anime Hodo Casual. Also mir hat's echt Spaß gemacht, einfach mal so frei Schnauze über Themen zu reden. Deswegen, Leute, wenn ihr euch denkt, oh, die labern, ja, das ist auch der Sinn des Formats, ne? Wir labern einfach rum.
Genau, wir labern.
Wir labern rum.
Wir labern halt rum.
Wir vielleicht verlieren wir den roten Faden, aber das ist egal. Das ist Sinn und Zweck dieses Formats. Einfach labern über ein Thema, so wie als wenn wir einfach auch privat über ein Thema reden würden.
Genau. Und positiver Nebeneffekt für euch ist einfach, die Bühne in unseren Anime Holo Talks gehört unserem Gast. Wir wollen, dass ihr den Gast kennenlernt. Wir wollen dem Gast die Möglichkeit geben, sich und seine Welt und seine Gefühle darzustellen. Und dabei bleiben wir zwangsweise auf der Strecke. Also wir haben zu Staffel 1 oft gehört, ja, wer seid ihr eigentlich? Deswegen ist das auch, glaube ich, für euch eine tolle Möglichkeit, einfach in den direkteren Austausch mit uns zu gehen und mehr über Justin und mich zu erfahren. Und deswegen labern wir halt hier einfach mal nur rum.
Ja, Anime Hodo Casual und auch Raw halt, roh.
Ja.
Da wird minimal geschnitten, die Sachen werden einfach zack zusammengepackt und dann hochgeladen.
Genau, einfach wie ein gutes Gespräch unter Freunden. Und wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß dabei gehabt. Wir hoffen, ihr habt Bock auf Ranking of Kings bekommen. Oder wenn ihr es auch gesehen habt, dann haut uns gerne in die Kommentare oder auf dem Discord, ob ihr unseren Kritikpunkten zustimmt oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao. Tschüss.